Ich freue mich auch, dass wir heute einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Und ich betrachte das auch nicht als was Besonderes, denn wir sind ja nicht zwei Christuskirchen, sondern wir sind eine Christuskirche. Wir sind als deutschsprachiger Teil und als farsisprachiger Teil Teile einer Gemeinde und gehören in dieser Weise zu Gott, zueinander und auch zu diesem Ort, zu dieser Ortsgemeinde. Und im Übrigen gilt ja auch, dass Jesus von uns immer geteilt werden möchte. Keiner hat Jesus für sich allein. Keinem gehört Jesus allein, sondern er ist erst dann in seiner ganzen Fülle da, wenn Menschen sich ihn teilen. Und das tun wir in unseren Kulturen und Sprachen und Hintergründen. Und deswegen ist das heute ein guter Gottesdienst. In meinem Dienst als Pastor bin ich auch immer wieder in Hausbesuchen unterwegs. Und dort begegne ich auch immer wieder älteren Frauen und Männern. Und wenn ich dann in so einen Hausbesuch gehe, auch bei älteren Menschen, dann tue ich das mit einer Erwartung. Dann sage ich mir, das soll jetzt keine Einbahnstraße sein, weil ich habe für diesen Menschen Zeit, ich höre ihm zu, ich bete dann womöglich für ihn, sondern ich habe so die Erwartung, dass da auch was für mich drin ist. Und ich kam auch immer wieder regelrecht inspiriert aus solchen Besuchen und aus solchen Begegnungen heraus. Ich denke da an eine Frau weit über 90. Ich bin bei ihr zu Hause und sehe so einen dicken Schinken, so ein dickes theologisches Buch. Den Autoren, ein ganz bekannter Theologe, den habe ich auch viel früher gelesen im Studium. Und ich sage, was machst du mit diesem Buch? Ja, und sie sagt, ich lese seine Werke jeden Tag ein bisschen. Und dann sagt sie, weil mich das im Glauben wach hält. Ja, weit über 90. Ich dachte, wow. Ich denke an einen 80-jährigen Mann. Ich besuche ihn. Ich sehe, auf seinem Schreibtisch liegt ein christliches Buch. Und ich frage ihn, und neben diesem Buch liegen etliche handbeschriebene Zettel. Ja, so DIN A4 Zettel. Ich sage oder frage, liest du dieses Buch gerade? Er sagt, ja. Und ich schreibe mir alles raus, was in diesem Buch für mich wichtig ist. Und das waren diese mehreren handbeschriebenen DIN A4 Zettel. Und ich dachte, wow, 80. Und ich denke an einen 88-jährigen Mann, den ich auch besuchte. Und am Ende des Besuches frage ich ihn, du sag mal, wollen wir noch zusammen beten? Und hast du vielleicht einen Wunsch oder irgendein Thema, was ich für dich vor Gott aussprechen kann? Und dann überlegt er und sagt, ja, bete um mehr Feuer von Gott für mich. 88. Und er sagt, bete um mehr Feuer von Gott für mich. Und das hat mir imponiert. Und zu allen dreien und zu anderen älteren Menschen verbinde ich so diesen Gedanken, ja, so möchte ich auch einmal unterwegs sein. Dass ich nicht den Eindruck gewinne, mein Glauben ist jetzt altersschwach geworden und jetzt warten wir noch auf den Himmel, sondern dass mein geistliches Leben in Bewegung ist und nicht in Rente ist. Und ich glaube, dass das möglich ist. Dass ich nicht zufrieden sein muss mit dem, was mal war, sondern dass es immer wieder lebendig wird und sich auch lebendig anfühlt. Dass unser Leben nicht auf Sparflamme, unser Leben mit Gott nicht auf Sparflamme läuft, sondern dass da eine Sehnsucht in uns unterwegs ist und bleibt. Ich möchte den Inhalt für meine Predigt heute suchen in einem ganzen Kapitel. Und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, ist ein ganz bekanntes Kapitel. Wir werden gleich hören, warum es recht bekannt ist. Und ich glaube, dass dieses komplette Kapitel aus den unterschiedlichen Texten, aus denen es sich zusammensetzt, doch eine wiederkehrende Aussage hat. eine wiederkehrende Aussage bieten möchte. Jedenfalls kam mir das beim Lesen dieses Kapitels so entgegen. Und wir lassen uns mal auf dieses Kapitel Johannes 2 ein. Ich nenne diese Predigt Rückrufaktion. Rückrufaktion. Meinen ersten Gedanken möchte ich an diese bekannte Story der sogenannten Hochzeit zu Kana binden. Meinen ersten Gedanken. Hier möchte ich den Text nicht lesen. Ich habe vor 4 Jahren, glaube ich mal, genau diese Stelle gepredigt. Deswegen weißt du noch genau, was ich damals gesagt habe. Stimmt, sagt die eine hier. Also, aber eine recht bekannte Geschichte. Wer jetzt sagt, du, sorry, so bibelsicher bin ich nicht, um was geht es da, will ich kurz erklären. Aber ich nenne diesen Punkt, in die Krüge muss was Neues rein. Und das ist eine Aussage, die wird diese Predigt begleiten. Da muss was Neues rein. Okay, Hochzeit in Kana, kleines Dorf. Ja, stell dir so ein Mini-Dorf in Brandenburg vor, dann hast du ungefähr eine Vorstellung, was dieses Dorf so meint. Ne? Hochzeit zu Kana. Da ist ein junges Hochzeitspaar, die freuen sich auf ihren großen Tag, aber ihr großes Fest entpuppt sich als große Pleite. Warum? Entweder war gerade Inflation und sie konnten nicht genug Geld für Wein ausgeben oder hatten es erst gar nicht, oder ihre Gäste waren alle so trinkfest, dass ja, die ein Glas nach dem anderen wegbecherten. Auf jeden Fall, irgendwann ist der Wein aus. Und in der damaligen Gesellschaft und ihr aus dem Iran oder wo immer ihr herkommt, auf jeden Fall so aus diesem orientalischen Kontext, wisst, dass Gastfreundschaft im Grunde genommen was Heiliges ist. Gäste zu bewirten, ihnen was Gutes zu geben, da sparst du lieber an deinen eigenen Kindern als an deinen Gästen. So, aber Gastfreundschaft in Verbindung mit einer Hochzeit und dann fehlt am Wein, also das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das hat das Zeug, auch in 100 Jahren diesem Dorf noch in Erinnerung geblieben zu sein. Nach dem Motto, lass dich nicht von dieser Familie einladen, da sitzt du dann recht bald auf dem Trockenen. So. Und Jesus erfährt das, bekommt da so einen Hinweis, ey Jesus, die sind wirklich in der Klemme, und er reagiert. Aber er reagiert jetzt nicht so von wegen, hättet ihr mal ein bisschen besser geplant und warum konnte das passieren, sondern er nimmt jetzt 6 Krüge, keine Weinkrüge, sondern 6 große Wasserkrüge, die für die kultische Reinigung, aber auch nur für die kultische Reinigung vorgesehen waren. Und verwandelt das Wasser da drin in Wein. Aber in richtig guten Wein. Ja? Sodass der Mundschenk irgendwann dachte, also den Rüpelheimer Nierentritt, den gibst du eigentlich zum Schluss, ne? Wenn schon alle so ein bisschen gaga sind. Aber den hier, warum jetzt erst? So. Ich möchte auf diese Krüge zu sprechen kommen, weil die eine Symbolkraft haben. Und das möchte ich gerne, auch wenn ich das schon mal gepredigt habe, wiederholen. Die waren ja nur bestimmt für kultische Reinigung. Kultische Reinigung heißt, das ist eine Vorschrift. Und wenn du dann so symbolisch deine Hände wäschst, dann hast du auch deine Beziehung mit Gott irgendwie gewaschen. Ja? Dann bist du so, wie er dich haben will. Dann hältst du die Beziehung schön, rein und sauber. Wenn du es nicht machst, ja, dann nimmst du das mit Gott wahrscheinlich nicht so ernst. Ne? Das ist eine Vorschrift. Und wenn du dich an diese Vorschrift hältst, dann hältst du auch dein geistliches Leben fit und am Laufen. Aber wenn du dich nicht an die Vorschrift hältst, deine Hände mögen so sauber sein wie sonst was. Aber wenn du es nicht gemacht hast, ist deine Beziehung zu Gott gestört. Nimmst du es nicht so ernst mit Gott. So. Und Jesus nimmt jetzt genau dieses Wasser mit diesem Inhalt. Und der Inhalt besagt, krieg das mit Gott hin. Tu was dafür. Ja? Er nimmt genau dieses Wasser, von dem jeder wusste, ich brauche es, um Gott zufriedenzustellen. Und er verwandelt es in Wein. Und das ist eine wirklich gute Aussage. Danke, Jesus. Denn er sagt im Grunde genommen, dieses Wasser, was die Sorge symbolisiert, ich könnte was mit Gott falsch machen, dieses Wasser, was oft als schlechtes Gewissen daherkommt, habe ich auch alles richtig gemacht. Ich wasche noch mal eine Minute länger, habe ich auch alles richtig gemacht. Er verwandelt diese Angst in Freude. Ja? Wein als Symbol für Freude, für Erleichterung, für Leichtigkeit. Das ist eine wirklich gute Aussage und ich muss sie hören und du musst sie hören. Ja? Dass Gott nicht verwechselt werden will mit einer Vorschrift, mit einem schlechten Gewissen, mit einer Angst, es ihm mal wieder nicht recht machen zu können, sondern er will unsere Freude sein. Und das ist der Kern des Glaubens. Deine Freude an Gott und Gottes Freude an dir. Und wenn die da ist, wenn die da sind, deine Freude an Gott und Gottes Freude an dir, hast du alles, was du brauchst. Und Jesus sagt, da muss was Neues rein. Ja, dieses Reinigungswasser, da muss was Neues rein. Festfreude, allerbesten Wein. Und dieses Motiv, da muss was Neues rein, führt mich zum nächsten Text und den lese ich jetzt. Johannes 2, Abvers 13. In den Tempel muss was Neues rein. Ich lese ab Vers 13. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk heraus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Wie? Entgegneten sie ihn. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Der Hinweis auf seine Kreuzigung, Tempel wird abgerissen, der Hinweis auf seine Auferstehung, Jesus der Ort der Begegnung mit Gott. Also, aber Jesus fegt jetzt erst einmal durch diesen Tempel. Ja, selbst den Jüngern erscheint das wirklich zu extrem. Ne, sie denken, oh Jesus, sei mal bitte nicht so religiös extrem. Also, hätten wir ihn erlebt, du hättest vielleicht nicht für möglich gehalten, dass es der Jesus ist, an den du glaubst. Ja, der ist selber zum Besen geworden, der diesen ganzen Tempel da ausgefegt hat. Alles andere nur nicht höflich oder vornehm. Ich will aber mal fragen, ja, warum regt er sich denn so auf? War eigentlich alles erlaubt? Ja, es war ja der Tempel und für einen Menschen jüdischen Glaubens war es irgendwie auch eine innere Vorschrift, in den Tempel zu gehen, Opfer zu bringen, um die Vergebung der Sünden zu bitten. Das war dann auch in Verbindung gesehen mit einem richtigen Opfer und diejenigen, die von weiter her kamen, auch aus dem Ausland, konnten ja schlecht da ihre Kuh oder ihr Schaf aus Ägypten oder Äthiopien mitbringen. Da gab es auch Synagogen. Also deswegen konnte man da Schafe kaufen, Rinder kaufen. Und für die, die gar kein Geld hatten, gab es auch das Opfer für die Armen, das waren dann die Tauben, ja. Und wir haben ja auch von den Wechslern gelesen, also so Geldwechselstuben, die waren auch erlaubt und auch wichtig. Warum? Es war nämlich jemandem, der aus dem Ausland kam, und da waren immer wieder Leute aus dem Ausland, die Gott opfern wollten. Es war ihnen nicht erlaubt, in heidnischen Währungen zu bezahlen. Deswegen mussten sie ihre Währung erst umtauschen, ne, so gegen jüdische Schekel, sage ich mal, oder wie die damals hießen. Und dann konnten sie sich erst so ein Opfertier kaufen. Okay, war aber alles erlaubt. Ne? Die verlangten natürlich auch ein bisschen Provision, die Händler. Und der Tempel sagte auch, hier, wir wollen da ein bisschen mitverdienen. Wir kriegen dann von euch Händlern wiederum ein bisschen Provision. Und dann läuft das hier alles. So. Und Jesus sieht das und schmeißt dieses ganze Drum und Dran, diesen ganzen Rummelplatz, dieses ganze heilige System raus. Und damit stieß er auf Widerspruch Und ich will mal fragen, er wird ja dafür angegriffen, aber was greift er denn eigentlich an? Was greift er denn an? Und hier hast du vielleicht schon das richtige Gespür in dir. Ich spüre dem Ganzen auch noch nach, aber ich glaube, dass er diese fromme Geschäftigkeit angreift. Diese Glaubensroutine, ja, die ein schöner Ersatz werden kann für geistliches Leben, für wahres geistliches Leben. So Glaubensroutinen. Er greift den Opferkult an, weil dieses gekaufte Opfer zu einem schönen Ersatz wurde für das Opfer, das einen selbst meint. Für das Opfer, das gemeint ist, wenn wir uns selbst Gott auf den Altar legen. Und hier ist jeder von uns gefragt. Ich vor gar nicht so langer Zeit selbst. Ja. Wo es hieß, lass mal das ganze Gewese, das ganze fromme Geklapper. Legst du dich auf den Altar? Bist du das Opfer? Oder was hast du mir jetzt hier so entgegenzubringen? Was greift er an? Er greift diese Richtigkeit an, diese religiöse Sauberkeit, diesen religiösen Rummelplatz, weil das alles droht zum Ersatz zu werden für das, was der Tempel eigentlich fassen sollte, nämlich die Sehnsucht nach Gott. Das war der Raum für die Sehnsucht nach Gott. Und Jesus kommt da rein und sagt, wo ist die Sehnsucht nach Gott? Ich spüre hier so wenig Liebe zu Gott. Wo ist das alles? Und er sagt, hier muss was Neues rein. Und er schmeißt sie alle raus. Weil alles schön war, aber äußerlich. Weil keine Sehnsucht zu spüren war. Im Alten Testament hieß das Heiligtum Zelt der Begegnung. Ja? Und das drückt schon aus, was es meint. Zelt der Begegnung. Und Jesus sagt, ja, Zelt der Begegnung, aber dieser Ort hier, das ist nicht mehr der Ort eines Rendezvous, sondern es ist ein Ort der Erledigungen, der Geschäftigkeit, der Einkaufszettel, erledigt, 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 Opfer, erledigt, zack. Aber es war kein Ort mehr des Rendezvous. Gott braucht das ganze fromme Gedöns nicht. Er braucht dich. Er braucht das Rendezvous mit dir. Und deswegen sagt Jesus, hier muss was Neues rein. Und wir stoßen hier auf einen eifersüchtigen Gott, der keine gottesdienstlichen Aufmerksamkeiten braucht. Von mir nicht, von dir nicht. Er braucht keine gottesdienstlichen Aufmerksamkeiten. Er ist eifersüchtig. Lesen wir mal Jakobus 4. Da fragt Jakobus, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Oh. Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich, kann er nicht einklagen, sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Ich möchte an dieser Stelle von einer Frau erzählen. Das ist schon ein bisschen her, deswegen darf ich es erzählen. Also ich meine ja keinen persönlich damit, also hier nicht. Also diese Frau, wir teilten immer zusammen den gleichen Gottesdienst. Sie saß immer einigermaßen in der Ecke, wo ich auch saß, oft sogar hinter mir. Ja? Und bei gemeinsamen Liedern, die dann so gesungen werden, kann man sich ja gegenseitig hören. Und manchmal saß sie so nah zu mir, dass ich dachte, oh, wie schief ist das? Ja? Also sie traf keinen Ton und ich darf da nicht lästern oder sowas. Ich bin auch nicht so sicher im Singen, wirklich. Ich bin der Letzte, der hier irgendwie Grund hat, überheblich zu werden. Aber das war wirklich extrem schief. Ja? Also ihre Töne hatten ständig eine Schwindelattacke. Und ich weiß noch, in einem ganz fiesen Moment, den ich hatte, ne, habe ich gedacht, würde ich jetzt ein Glas Milch nach oben halten, es würde sofort sauber werden. So. Und gut, aber ich darf ja da nichts sagen. So. Und eines Tages unterhielt ich mich mit ihr eher zufällig Und sie sagte mir etwas von ihrer sehr, sehr, sehr ausgeprägten Leseschwäche. Ich sag, Leseschwäche? Aber du singst doch immer mit. Du singst doch diese ganzen Lieder mit, das weiß ich doch. Wir sitzen doch da immer zusammen. Da sagt sie, oh, schön, dass dir das aufgefallen ist. Sag ich, ja, das ist mir aufgefallen. Sag ich, aber du singst dir doch alle mit, die ganzen Texte. Und dann sagt sie, ja, ich sag dir was. Es ist für mich sehr, sehr mühsam. Ich habe so große Schwierigkeiten mit Lesen und ich bin nicht mehr die Jüngste, du siehst es ja. Es fällt mir sehr schwer, mir diese Texte einzuprägen, aber zu Hause lerne ich die alle auswendig. Und wenn ich hier sitze, will ich mitsingen. Ich will Gott loben. Ich will ein Teil des Lobes Gottes sein. Ich möchte, dass Gott auch von mir und meiner Stimme und meinem Herzen berührt ist. Deswegen singe ich mit. Und ich dachte, gut, dass du nichts Schlechtes über sie gesagt hast. Ja. Ich habe schon viele schöne Stimmen in meinem Leben gehört, aber noch nie hat mir eine so imponiert wie ihre, weil ich merkte, es ist das pure Lob Gottes. Es ist nicht schön, aber es ist durch und durch echt und deswegen ist es vor Gott wunderschön. Versteht ihr? Das ist nicht das, was vor Menschen zählt, das ist das, was vor Gott zählt. Und es geht ja im Glauben auch nicht darum, dass es schön ist, sondern dass es echt ist und dann wird es schön. Und auch in einem Gottesdienst geht es nicht darum, dass es schön ist, sondern dass es echt ist und dann ist es für Gott schön. Und das ist ja die Aussage, die Jesus hier macht. Wo ist denn die Liebe zu Gott geblieben? Wo ist denn das Echte, die Sehnsucht? Und das war der Sinn dieser Rückrufaktion. Er ruft den Tempel zurück an das Herz Gottes. Er ruft die Menschen zurück. Er ruft den Inhalt des Glaubens zurück. Er sagt nicht, ja, erledige die Vorschriften, sei schön artig, mach alles, was man von dir erwartet, wasch dir deine Hände, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Ne? Halte die Vorschriften ein, dann hältst du dein Leben mit Gott am Laufen. Nein, er ruft alles zurück und sagt, zurück auf Ursprung. Ne? Begegnung. Geh in das Zelt der Begegnung. Hab ein Rendezvous mit Gott. Lass die anderen dabei völlig egal sein. Nur du und Gott. Und ich bin dankbar, also wie gesagt, Jesus ist hier nicht sehr höflich, sondern er legt Feuer. Ja? Er legt Feuer und ich bin dankbar dafür, dass auch Jesus bei mir immer wieder Feuer legt. Das Feuer legt an meine Kompromisse. Das Feuer legt an meine fromme Geschäftigkeit. Das Feuer legt an alle Routine und alles, was unecht ist und es abbrennt. Niederbrennt, bis nur noch eins übrig ist, mein Herz. Bis nur noch das übrig bleibt, was für Gott wirklich zählt, mein und dein Herz. Ich schließe jetzt dieses Kapitel mit einem letzten Satz, das ist auch der letzte Satz dieses Kapitels. Und diesen letzten Punkt habe ich genannt, in uns selbst muss was Neues rein. Also in die Krüge muss was Neues rein, in den Tempel muss was Neues rein, in uns selbst muss was Neues rein. Also die letzten zwei Verse lauten, Jesus wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Und was dieser Vers eigentlich ausdrücken will, ist, Jesus sah, was in den religiösen Köpfen und in den frommen Gemütern und in diesen langgedienten Traditionalisten vor sich ging und er sagt, sorry, aber da muss was Neues rein. Ihr müsst frei werden von eurer frommen Show. Ihr müsst frei werden von euren Gefälligkeiten Gott gegenüber. Von diesem Geist der Dienstleistung. Da muss was Neues rein. Und er hat das Wasser in Wein verwandelt. Er hat den Tempel zurückgeholt an das Herz Gottes. Aber ich möchte mal fragen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich meine ja damit mich selbst, brauchst du vielleicht auch so eine Rückrufaktion? Carsten, brauchst du vielleicht auch so eine Rückrufaktion? Hier muss was Neues rein. Ja. Hier muss was Neues rein. Etwas, was du dir selber nicht machen kannst, sondern wo Gott kommt und sagt, lass dich zunächst einmal berühren von meiner Gegenwart, Liebe und meiner Kraft, die dir auch die Kraft gibt, mit deinen Kompromissen aufzuhören, mit deiner Uneindeutigkeit aufzuhören, mit diesem ganzen Blendwerk aufzuhören, mit dem du dich selber täuscht, weil du glaubst, du machst schon alles richtig. Ich will gar nicht, dass du alles richtig machst. Du kannst gar nicht alles richtig machen. Aber du kannst mit mir leben. Das ist ein Unterschied. Ja? Wir können nicht alles richtig machen, aber wir können in Verbindung bleiben. Wir können immer wieder dieses Rendezvous ansteuern. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass unser Leben mit Gott nicht so eine kleine Sparflamme beschreibt, sondern dass da Intimität ist. Intimität, ein Rendezvous. Und dass du dich selber begreifst als das, wonach sich Gott sehnt. Dass du dich begreifst als das, was der Grund der Freude Gottes ist in dieser Welt. Die Begegnung mit dir. Du selbst als Tempel, wo er dir begegnen möchte. Das wünsche ich dir. Amen.